Ich erzähle euch gerade mal eine Geschichte. Es war einmal eine alte Frau, eine ältere Dame, die hat lange im Ausland gelebt. Die war mit viel Hoffnung und Erwartungen ausgezogen. Aber nach ein paar Jahren mit leeren Händen und vielen Enttäuschungen wieder zurückgekehrt. Sie kam aber nicht ganz alleine. Eine Person war mit ihr, eine Schwiegertochter von einem ihrer dann im Ausland auch noch verstorbenen Söhne. Und als sie dorthin zurückgekehrt waren, von wo sie damals ausgezogen ist, in ihrer Heimat, da hatten diese beiden Frauen keine Existenzgrundlage mehr. Sie hatten gerade mal ein Dach über den Kopf. Und nun mussten sie versuchen, ihren Lebensunterhalt zu besorgen. Die ältere Frau, die war sehr gottesfürchtig. Die kannte sich in Gottes Geboten gut aus und wusste es zu schätzen, dass Gottes Gebote gerade so notleidenden Leuten, Ausländern und Witwen, viel hilft und schützt. Und das erzählte sie ihrer Schwiegertochter. Und die ging ganz erwartungsvoll und fleißig und mutig los an den nächsten Tagen. Und tatsächlich, sie merkte, auf Gottes Gebote kann sie sich verlassen. Sie konnte tatsächlich auf einem Feld ernten, was übrig geblieben ist, und hat so eben für den Lebensunterhalt für sich selbst und für die Schwiegermutter eben gesorgt. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Aber sie sind schon gestorben. Denn was ich eben jetzt so erzählt habe, ist wirklich kein Märchen, sondern ist wirklich passiert. Es steht in der Bibel, es ist ein Bericht im Buch Ruth im Alten Testament. Ein knackiges, konkretes Beispiel, wie gut Gottes Sozialgesetzgebung ist und wie es tatsächlich hilft, Überleben zu sichern. Und heute beim Erntedankfest möchte ich gerne als Botschaft für uns hier als Gemeinde etwas von Gott aus dem Alten Testament ausrichten. Was Gott sagt, wie er sich vorstellt, wie seine Leute mit ihrer Ernte umgehen sollen. Und zwar aus 5. Mose 24 lese ich die angegebenen Verse. Da spricht Gott: Wenn ihr bei der Ernte eine Garbe auf dem Feld vergesst, geht nicht zurück, um sie zu holen. Lasst sie den Ausländern, Waisen und Witwen. Dann wird der Herr, euer Gott, euch bei aller Arbeit segnen. Wenn ihr Oliven von den Bäumen schlagt, dann sucht die Zweige danach nicht mehr ab. Der Rest soll den Ausländern, Waisen und Witwen gehören. Auch bei eurer Traubenernte haltet keine Nachlese. Überlasst sie den Ausländern, Waisen und Witwen. Vergesst nicht, dass ihr einmal Sklaven in Ägypten wart. Darum haltet euch an diese Gebote. Gott liegen die Schwachen am Herzen. Diejenigen, die sich nicht alleine helfen können, und zwar nicht deswegen, weil sie doof wären oder faul wären, sondern weil sie keine Rechte zugestanden bekommen, die ihm ihre Rechte betrogen werden. Gottes Gebote sind eine gute Sozialgesetzgebung für Notleidende. Und die Unterstützung von Ausländern, Waisen und Witwen meint Gott wirklich ernst. Er hat hier in 5. Mose 24, das ist ja eine Wiederholung von dem, was Mose mal in einer ganz riesig langen Predigt so alles sagt, in seinem Gesetzbuch, im 3. Buch Mose, steht es zweimal drin, in Kapitel 19 und in Kapitel 23, dass Gott wirklich das will, dass wir Ernte teilen mit Ausländern, Witwen und Waisen. Was hier so drin steht, das ist ja in die Lebenswelt von Landwirten gesprochen. So von Ernte mit Garben auf dem Feld, von Oliven, Trauben oder was man sonst eben hier auf der Alp eben ernten kann. Das sind Leute, die sich viel Mühe und viel Arbeit gemacht haben, um dies zu ernten. Und die sich so viel Arbeit das ganze Jahr über lang machen mussten, die kriegen gesagt, sie sollen nicht nochmal losgehen und die Reste mitnehmen. Und Gott sagt es, um eine Win-Win-Situation zu schaffen. Die fleißigen Arbeiter, hier die Landwirte, die sparen sich etwas Arbeit. Und die Notleidenden bekommen etwas zu essen. Und jede Hausfrau weiß ja, dass man gerade aus Resten durchaus Leckeres kochen kann. Wer die ganze Zeit, das ganze Jahr über so viel Arbeit sich macht, der bekommt das meiste von dem Ertrag. Aber eben doch nicht alles, sagt Gott. Er soll einen Rest übrig lassen. Die meisten von uns, die hier sitzen, sind aber keine Landwirte. Und was gilt das für uns? Das bedeutet, dass auch wir nicht alles Geld und Besitz, was wir bekommen, restlos für uns selbst beanspruchen. Gott hat ja da eine sehr, sehr gute Idee. Ist ja klar, ist ja auch Gott. Und diese Idee ist das, von dem Zehnten zu geben. Er sagt ja hier, dass wir eben keine Nachlese machen sollten und dass wir dann das Allermeiste von dem, was wir besitzen oder einnehmen, bekommen. Und wir bekommen ja ganz schön viel. Jeder und jede von uns, nämlich 100%. Jeder von uns nimmt irgendwie 100% ein. Und dann ist nur ein kleines bisschen, was wir den anderen abgeben sollen, sagt Gott. So viel für uns. Und das für eben Ausländer, Witwen und Waisen oder für das, was Gott uns so auf dem Herzen legt. Und das ist nicht nur im Alten Testament so, sondern auch im Neuen Testament. Ihr seht es ja in 2. Korinther 8, schreibt Paulus in Gottes Wort, ihr sollt nicht selbst in Not geraten, wenn ihr hier dieses bisschen abgebt. Es geht nur um einen gewissen Ausgleich. Ihr habt so viel, dass ihr ihnen helfen könnt. Und ein anderes Mal werden sie euch von ihrem Überfluss abgeben, wenn es nötig ist. Und wenn Gott es so sagt, dann hängt er da eine Verheißung dran. Er sagt ja hier in unserem Predigttext, haltet also keine Nachlese, gebt ein bisschen ab. Dann wird der Herr, euer Gott, euch bei all eurer Arbeit segnen. Und es ist eine schöne Verheißung. Segen kann sich ja sehr unterschiedlich auswirken. Einmal materiell, hier in Ernte, damals bei den Feldfrüchten oder eben heutzutage bei den Überweisungen auf unser Konto. Geistlich wirkt sich Segen aus durch vollmächtiges Handeln, wo wir Gottes Kraft weitergeben können und seinen Schutz und seinen Einfluss vergrößern. Sozial wirkt sich Segen aus in gelingenden Beziehungen. Und das verspricht Gott. Wenn wir so handeln, wie er das sagt, dann werden wir gesegnet werden. Und er sagt hier, er wird euch bei all eurer Arbeit segnen. Also aufgepasst, Gott nimmt uns nicht die Arbeit ab, das ist nicht sein Segen, dass er uns faul sein lässt, sondern er schenkt uns, wenn wir arbeiten, wenn wir uns einsetzen, dann das, daraus kommt diese Mühe, die segnet er. 1. Korinther 15 schreibt Paulus, setzt euch mit aller Kraft für den Herrn ein, also macht euch Arbeit. Denn ihr wisst, nichts ist vergeblich, im Fremdwort frustrierend. Nichts ist frustrierend, was ihr für ihn tut. Oder nochmal an die Philipper, Gott wird euch aus seiner überaus reichen Herrlichkeit durch Jesus Christus alles geben, was ihr braucht. So geht Motivation zum Handeln, zum Einsatz. Gott wird uns segnen bei unserer Arbeit. Aber auch wenn wir das jetzt mal hier so sehen, wie viel wir für uns behalten können und so ein bisschen abzugeben, dies ist nichts anderes als ein Glaubensschritt. Vertrauen zu haben. Vertrauen, dass Gott diese Verheißung wahrmacht. Und das ist was anderes als irgendwie jetzt so ein Aufruf zum sozialen Handeln, wo es nicht wehtut. Die Propheten im Alten Testament, die haben immer wieder mal tüchtig geschimpft im Namen Gottes, nämlich diejenigen, die eben kranke, verkrüppelte Tiere opfern wollten im Tempel. Das, was man sowieso nicht braucht, was man sowieso aussortieren und wegwerfen könnte, das ist alles andere als ein Opfer. Das erinnert ja eher an Sperrmüll. Und Gott will das nicht. Gott sagt, gebt das Ganze, was mir gehört, und speist mich nicht mit Müll ab. Deswegen geht es darum, Vertrauen statt berechnen. Vertrauen wir wirklich, dass wir tatsächlich mit 100% Einkünften, egal ob wir Rente haben, Taschengeld, Gehaltszahlungen oder selbstständig irgendwie was erarbeiten, dass die 100% so viel sind, dass wir da dieses bisschen abgeben können. Das ist ein Glaubensschritt. Vertrauen statt berechnen. Überlegt mal hier diese beiden Fragen für euch alleine. Wo fällt es dir schwer zu teilen? Oder setzen wir Grenzen, ab wann es zu viel ist? Kennt ihr den mit der Henne und dem Schwein auf dem Bauernhof? Im Bauernhof wohnten unter anderem eine Henne und ein Schwein. Und die schätzten ihren Bauern. Ach, das ist ein toller Bauer, sagten sie sich. Und als der Bauer Geburtstag hat, haben diese beiden Tiere beschlossen, wir wollen dem Bauern ein tolles Geschenk machen, eine tolle Überraschung geben. Dann haben sie überlegt, die Henne und das Schwein, was machen wir denn nur für unseren Lieblingsbauern? Und dann kam die Henne auf eine tolle Idee. Sie sagte, weißt du was, wir machen ihm zum Geburtstag ein tolles Frühstück. Ham and Eggs. Ich liefer das Ei und du den Schinken. Sagt der Schwein, ja, für dich ist es ja nicht so schlimm, aber für mich wäre das ein echtes Opfer. Mit wem vergleichen wir uns gefühlsmäßig mehr? Wo wir Grenzen setzen, wenn es uns zu viel vorkommt, mit dem Schwein oder mit der Henne? Ich denke, es geht wirklich nicht weniger darum, als zu merken, es ist ein Vertrauensschritt und Gott will, dass wir uns sicher bei ihm fühlen. Der Herr, euer Gott, wird euch bei all eurer Arbeit segnen. Und parallel nochmal im 2. Korintherbrief 8 und 9, die beiden Kapitel sind ja sogenannte Kollektenkapitel. Kapitel 9, sagt Gottes Wort, gebt ja nicht widerwillig oder unter Zwang. Gott liebt den, der gerne gibt. Aus Überzeugung gibt. Er wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Ihr werdet haben, was ihr braucht und werdet sogar noch was übrig behalten, das ihr mit anderen teilen könnt. So viel für uns und das bisschen für andere. Es war einmal ein kleiner Junge. Ach, das erzähle ich jetzt gar nicht mehr als Märchen. Das ist nämlich wirklich wieder kein Märchen, sondern steht in der Bibel. Bei der Speisung der 5000 kennt ihr ja bestimmt diesen Bericht, wie Jesus es gemacht hat, dass da 5000 Leute genug zu essen kriegten. Wie kam das? In dem Johannesevangelium steht es drin, da war ein kleiner Junge, der hat alles Proviant dem Herrn gegeben. Hatte er nichts mehr. Und dieser Junge ist trotzdem satt geworden. Und nicht nur er, auch 4.999 andere. Und dann sind sogar noch 12 Körbe übrig gelassen worden. Die haben ja noch 12 Körbe eingesammelt von Brotstücken, was übrig war. Wie kommt denn das? Haben da womöglich bei den tausenden Leuten welche nicht richtig zugegriffen, weil sie sich geschämt haben und sich nicht trauten und nicht zur Last fallen wollten? Das steht in der Bibel nicht. Es ist so, dass Gott Überfluss schenken will. Mehr als genug. Gott gibt so viel, dass wir von dem Vielen wirklich, wenn wir ihm vertrauen, gerne was abgeben können. Freuen wir uns über unsere 100%. Und dann gucken wir mal, wie wir das machen. Also wir bieten ja hier als Gemeinde auch Gelegenheiten, jetzt bei dem Kollekten am Ausgang für unsere Gemeinde oder nächste Mal jetzt hier bei Würfelske in Argentinien, wo wir da wirklich was geben können. Vielleicht eine gute Idee zu würfeln und dann mal zu sehen, was da würfelmäßig bei rauskommt. Der Abschluss von diesem Abschnitt in 5. Mose 24 ist ja so, dass Gott sagt, vergesst nicht, dass ihr einmal Sklaven in Ägypten wart. Darum haltet euch an diese Gebote. Also Gott erinnert sein Volk an ihren Sklavendienst in Ägypten. Darauf fußt ja das Gebot. Warum wohl? Warum sollen die Israeliten da sich an ihre Sklaverei erinnern in Ägypten? Ich denke einmal, dass sie nüchtern betrachten, dass es ihnen durchaus mal viel, viel schlechter ging als da in ihrer aktuellen Situation. Aber zum anderen, wohl noch viel mehr, dass sie wahrnehmen, sie sind aus Sklaverei befreit oder erlöst worden von Gott. Und wir wissen ja gar nicht, was Sklaven sind. Damals war das viel gegenwärtiger, als die biblischen Schriften geschrieben worden sind, im Alten wie im Neuen Testament. Sklaven sind Leute, die gelten weniger als nichts. Die haben überhaupt keine Rechte. Die sind wie Maschinen heutzutage. Die haben nur zu funktionieren. Sklave sein ist was ganz anderes als Arbeitnehmer. Und aus sowas hat Gott sie befreit, hat ihnen damit Lebensmöglichkeiten und vor allen Dingen auch Menschenwürde wieder zurückgegeben, dass sie nicht wie heutzutage Maschinen angesehen worden werden, sondern als Menschen. Und das ist so viel wert. Gott befreit auch uns heutzutage in übertragener Hinsicht aus der Sklaverei von der Sünde, dass wir, so wie wir sind, nicht in der Lage sind, Gott überhaupt zu gefallen. Und da kommt keiner und keine raus. Wenn da nicht Gott wäre, der uns in Jesus Christus versöhnt hat mit uns, der uns errettet hat, daraus durch seine Kraft, indem er neues Leben schenkt und dieses neue Leben uns gibt, wenn wir im Glauben an Jesus Christus verbunden sind. Das ist genial. Das ist reicher Segen, der ganze Segen aus der himmlischen Welt. Wer da mehr wissen will, nächste Woche geht es mit dem Epheserbrief los und da geht es genau um dieses Thema. Und deswegen sollen eben hier die Leute sich auch daran erinnern, dass sie aus der Sklaverei erlöst worden sind. Damit sie dankbar sind und merken, da gibt es was von Gott, was viel, viel wertvoller ist als hier ein Zehntel Besitz. Und dann ist es noch so, dass Gott uns anleitet oder anreizt, das zu tun, was er nun sagt, drum haltet euch an diese Gebote abzugeben und zu teilen. Was Gott von uns erwartet, hier 5. Mose 24, das macht er ja selbst. Er teilt sich selbst mit uns. Einmal, wie ich eben schon sagte, dass er Versöhnung schenkt. Versöhnung mit ihm selbst, indem die Sünde, die Trennung von ihm überwunden wird und alles, was wir falsch gemacht haben, er uns nicht mehr vorwirft. Er gibt als dreieiniger Gott sich selbst als seinen Sohn in den Tod. Gott teilt sich mit uns. Das zweite ist die Offenbarung. Er teilt sich uns mit. Eine Mitteilung, dass wir überhaupt merken, wer Gott ist und wie Gott ist. Und dass wir das in seinem Wort lesen können. Und drittens sogar die Zukunft. Er teilt mit uns seine Herrlichkeit. Da, wo er ist, sollen wir auch wohnen. Und deswegen sollen wir mit Jesus Christus diese Versöhnung mit Gott annehmen und die Heilsgewissheit von ewigem Leben haben durch den Glauben an ihn, an Jesus Christus. Gott ist derjenige, der das vormacht zu teilen. Und im Vergleich dazu, was Gott alles teilt, ist das, was er von uns erwartet, ja lächerlich wenig. Viel, viel weniger. Ein bisschen davon, was wir eben erarbeiten, eben teilen und abgeben. Hab zum Schluss ein Bild von diesem sogenannten römischen Brunnen, wo diese Schalen sind, eine als die andere, die sind untereinander geordnet und die oberen Schalen, wenn die voll sind, fließen die über und geben Wasser ab an die unteren Schalen und die fließen dann auch über und geben wieder Wasser ab an die untere Schale. Immer mehr aus dem Überfluss heraus, im wahrsten Sinne des Wortes, abgeben. Aus der Quelle des Wassers, was da an diesem römischen Brunnen entspringt. So stellt sich Gott das vor. Und so können wir das nachmachen, aus seiner Fülle heraus zu leben und zu geben, was er will und auch selber getan hat. Ich will darum beten. Jesus Christus, ich danke dir dafür von ganzem Herzen, dass du uns einlädst, mit dir zu leben und Leben in der Fülle zu haben und ja, dass du uns wirklich beschenkst, so reich. Gerade hier in Deutschland geht es uns ja wirklich im Großen und Ganzen richtig gut. Wir danken dir für die 100%, die jeder und jede von uns hat. Egal, wie die konkrete Zahl da aussieht, es sind 100%. Und so wie du dich selbst geteilt hast mit uns, so möchtest du uns anreizen und locken, dass wir das auch tun und erleben, dass du uns dann segnest. Dass es gut wird, dass wir nicht auf dem Trockenen sitzen. Danke, dass du so ein gutes Herz hast, gerade mit denen, die darauf angewiesen sind, die ohne das verloren wären. Und du denkst dir das so aus, dass diejenigen, die ein bisschen mehr haben, denen helfen, die das weniger haben. Danke, Jesus, dass du mit gutem Beispiel vorangibst und dass du unsere Hände füllst, und dass wir so wie dieser römische Brunnen aus deinem Überfluss herausgeben sollen und wollen. Amen.